Liebe Gemeinde, wir haben in der Lesung das Gebet einer Frau gehört, die sich nahezu verzweifelt an Gott wendet, die ihre letzte Hoffnung auf ihn richtet, um sein Ohr fleht. Sie hofft. Wird sie gerettet? Wird sie handeln können? Was macht diese Geschichte mit uns als Hörenden? Sind wir Hoffende? Handelnde? In der Lesung aus dem alttestamentlichen Buch Esther begegnet uns die Königin Esther in äußerster Bedrängnis, in einer Situation, die von Gewalt bestimmt ist. Was ist geschehen? Esther ist ein verwaistes jüdisches Mädchen, eine schöne junge Frau in der persischen Diaspora. Unfreiwillig wurde sie in den Harem des Perserkönigs Artaxerxes geholt. Und der hat sie wieder alle Wahrscheinlichkeiten zur Königin gemacht. Nun ist sie in eine hochgefährliche Situation geraten. Haman, der zweite Mann im persischen Großreich, will Rache nehmen dafür, dass Esthers Onkel, Mordechai, der Jude, ihm, dem Haman, die geforderte Verehrung verweigert. Und er erwirkt beim König einen Erlass, kraft dessen die Juden im persischen Exil in einem Pogrom zu vernichten sind. In dieser Bedrohung richtet sich nun alle Hoffnung der Juden in der Diaspora auf Esther. Als Königin ist sie die Einzige, die noch versuchen kann, das drohende Unheil abzuwenden. Esther zögert. Jede denkbare Intervention ist lebensgefährlich. Die totalitäre Macht des Königs duldet kein eigenmächtiges Agieren, schon gar nicht von Seiten einer Frau, und sei sie auch Königin. Ohne Aufforderung vor den König zu treten, ist schlimmer als Befehlsverweigerung. Es bedeutet Lebensgefahr. Aber nicht nur Esthers Leben steht auf dem Spiel, sondern das der gesamten jüdischen Gemeinde. Mordechai konfrontiert sie mit dem Ernst der Lage. Er sagt zu ihr: Glaub ja nicht, weil du im Königspalast lebst, könntest du dich als einzige von allen Juden retten. Wenn du in diesen Tagen schweigst, dann wird den Juden von anderswoher Hilfe kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Wer weiß, ob du nicht gerade dafür in dieser Zeit Königin geworden bist. Mordechai erinnert Esther an ihre Identität, an die Geschichte, in der sie steht und die sie riskiert, wenn sie jetzt nicht handelt. Ohne ihre Gemeinschaft hat auch Esther kein eigenes Leben. Bleibt sie ein Spielball in der Hand des Königs. Nur in ihrer Gemeinschaft und nur mit dieser Gemeinschaft lebt für sie die Hoffnung auf Hilfe und Rettung, die nicht aus den Machtspielen der Mächtigen, sondern von anderswoher kommt. Gott steht auf der Seite des Lebens, das ist die Hoffnung. In dieser Lage, in der keine menschliche Hilfe in Sicht ist, betet Esther zu Gott, so wie wir es eben gehört haben. Das Gebet schließt mit dem Bekenntnis zur Macht Gottes, die allein retten kann, und mit der Bitte um Befreiung. Das haben wir eben nicht mehr gehört, deshalb zitiere ich es hier. Befrei uns aus der Hand des Bösen, betet sie, und befreie mich von meinen Ängsten. Damit sagt Esther sich von der beängstigenden und lähmenden Übermacht des Königs los und vertraut sich ganz der Hilfe Gottes an. Mit der Bitte um Befreiung von ihrer Angst wird sie frei zu handeln, um ihre Leute zu retten. Als ich begann, mich mit diesen Texten für den heutigen Gottesdienst auseinanderzusetzen, hatte ich gerade zuvor die Videoaufzeichnung von der Eröffnung der ersten Synodalversammlung am 30. Januar im Frankfurter Dom angesehen. Ich hatte die Zeugnisse von 6 Männern und Frauen gehört, die erklärten, was sie als Synodalinnen bewegt. Die Worte von Schwester Philippa Rath, Benediktinerin aus der Abtei Aibingen, halten in meinem Gedächtnis nach. Ich zitiere ein paar Zeilen aus dem, was sie gesagt hat. Ich stehe hier vor Ihnen als Ordensfrau, sagte sie, als Ordensfrau, deren Berufung derzeit auf eine harte Probe gestellt wird. Ich liebe unsere Kirche, aber ich leide auch an ihr. Und nicht selten schäme ich mich für sie. Wohl nie in meinem klösterlichen Leben habe ich so viel für sie gebetet wie in den letzten 10 Jahren. Ich fühle mich den Opfern von Missbrauch und Gewalt zutiefst verbunden. Ich leide mit den verwundeten Menschen, die in unsere Abtei kommen, die unsere Kirche enttäuscht verlassen haben oder im Begriff sind, dies zu tun. Keine Randexistenzen, nein, gläubige Menschen, engagierte Christinnen und Christen, Menschen, die voll Sehnsucht nach Gott und nach glaubwürdigen Zeugen der frohen Botschaft suchen. Ich stehe hier vor allem für viele Frauen, auch Ordensfrauen, die sich mehr Mitbeteiligung und Mitverantwortung in unserer Kirche wünschen, nicht als Lückenbüßer, nicht als Almosen, sondern als verbrieftes Recht in Anerkennung ihrer gleichen Würde. Soweit mal das Zitat von Schwester Philippa Rath. Als Ordensschwester lebt sie in enger Verbundenheit mit vielen Menschen, nicht zuletzt mit Menschen, die an der Kirche und durch die Kirche leiden, sie vielleicht schon verlassen haben, aber auf der Suche nach Heilung und Frieden sind. Als Ordensfrau lebt sie insbesondere in Solidarität mit den Frauen, die um Anerkennung in der Kirche ringen. Ausgerichtet auf Gott und im ständigen Gespräch mit ihm, sieht sie sich herausgefordert, durch vielfältige Formen des Machtmissbrauchs in der Kirche. Ja, sie schämt sich für diese Kirche und hält ihr den Spiegel vor. Das sind jetzt zunächst 2 ganz unterschiedliche, ja unvergleichliche Geschichten, die ich Ihnen bisher erzählt habe. Was haben sie miteinander zu tun? Wir begegnen jeweils einer frommen Frau in einer Situation der Krise. Und die Krise ist nicht nur eine persönliche. Sie hängt auf das Engste zusammen mit der Krise der Gemeinschaft in und mit der die Frauen leben und glauben. Beide, Esther wie Schwester Philippa, sehen sich herausgefordert, für die von ungerechter Machtausübung bedrohten und Betroffenen in ihrem eigenen Volk, in ihrer eigenen Gemeinschaft einzutreten. Herausgefordert zum Handeln, um der Gewalt zu wehren, die Leben und Integrität der eigenen Leute bedroht. Für Esther kommt die Bedrohung von außen. Politische Willkür maßt sich aus Macht- und Rachegelüsten an, über Tod und Leben der anderen, der jüdischen Minderheit, zu befinden. Esther muss ich buchstäblich zwischen Tod und Leben entscheiden. Als Königin ist sie in diesen Konflikt hineingeraten, als Objekt der herrscherlichen Willkür. Weil sie an diesem Platz gelandet ist, richtet sich nun die Erwartung auf sie, sich für die Rettung ihres Volkes zu engagieren. In dieser hochriskanten Situation ist sie herausgefordert, ihre Rolle als stumme, als ohnmächtige Requisite des Königs abzuschütteln und den Mund aufzumachen, selbst zu handeln und ihre Gruppe zu retten. Ob Esther erfolgreich handeln kann, hängt vordergründig davon ab, ob der König gnädig gestimmt ist. Er könnte sie, die ungefragt vor ihm erscheint, auch umbringen lassen. Dass sie aber überhaupt zur Handelnden wird, dass sie vor den König tritt und sich nicht mehr dem Diktat seiner absoluten Macht beugt, hängt nur von ihr ab. Oder genauer, davon, dass sie sich frei macht vom Diktat der Willkürmacht und ihr Vertrauen nur auf Gottes Hilfe setzt. Für die Benediktinerin liegt die Quelle der Bedrohung, gegen die sie aufbegehrt, im Inneren der Gemeinschaft, im Missbrauch von Macht innerhalb der Kirche. Sie spricht für die Betroffenen von sexualisierter Gewalt und geistlichem Missbrauch und für die Betroffenen des Klerikalismus. Schwester Philippa lebt seit Jahrzehnten ein Leben des Gebetes und der Arbeit nach der Regel des heiligen Benedikt, ein Leben in und mit der Kirche. Als Frau in dieser Kirche erfährt auch sie immer noch, dass Frauen gleiche Anerkennung und Beteiligung versagt bleiben, weil sie Frauen sind. Sie sind immer noch der Machtasymmetrie einer klerikalen Kirche ausgesetzt. Immer noch wird über sie entschieden, was sie dürfen und was nicht. Immer noch werden sie zu Objekten der Macht anderer degradiert. Schwester Philippa erhebt ihre Stimme gegen die klerikale Anmaßung gegenüber den Frauen, vor allem aber gegenüber Gott, der Menschen in seinen Dienst beruft. Mit einem Wort aus dem Römerbrief bekennt sie, ich zitiere sie noch einmal, ja, ich glaube, wieder alle Hoffnung voll Hoffnung, dass Umkehr, Umdenken und Erneuerung möglich sind. Dass es sich lohnt, neu zu denken und Kirche anders zu leben, Dienste und Ämter neu zu sehen und anzuerkennen, wie viel an Seelsorge, an Diakonie, an gelebter Liebe und echter Nachfolge schon heute von unendlich vielen Frauen geleistet wird. Wer sind wir, frage ich mich, dass wir Gott vorschreiben wollen, wen er zu welchen Ämtern und Diensten in seiner Kirche beruft und welches Geschlecht diese Berufenen haben müssen. Geht es nicht um den gemeinsamen Dienst an den Menschen und um die gemeinsame Antwort auf den Heilsauftrag Jesu? Soweit noch einmal Schwester Philippa. Beide Frauen hören auf den Hilferuf, auf den Schrei derer, die in einer existenziellen Not sind. Esther hört auf Mordechai, der sie an ihre Verantwortung erinnert und daran, dass die Hoffnung ihrer Leute auf ihr ruht, dass das Unheil noch abgewendet werden könnte. Schwester Philippa hört auf Menschen, die Rat suchen, die Anerkennung suchen als ungerecht Behandelte, als von Machtmissbrauch Verletzte. Die Heilung suchen von dem Unheil, das Menschen der Kirche ihnen angetan haben. Die Gott suchen, auch wenn sie sich von der Kirche abgewandt haben. Beide Frauen tun damit genau das, was Gott selbst nach dem Zeugnis der Bibel tut. Leid sehen und auf den Klageschrei der Unterdrückten hören. Das ist es nämlich, was Gott dem Moses in der Begegnung am brennenden Dornbusch sagt. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. So heißt es im Buch Exodus im 3. Kapitel. Aber mit der göttlichen Zusage allein ist es ja nicht getan. Die Dornbusch-Begegnung läuft darauf hinaus, dass Gott dem Moses einen Auftrag gibt. Den Auftrag, das Volk aus Ägypten herauszuführen. Gott will durch Menschen handeln. Esther geht zum König. Sie bricht den Bann der Willkürmacht. Sie vertraut auf Gottes Macht und gewinnt so selbst Handlungsmacht. Esther gibt ein Mahl für den König und seinen engsten Berater. Sie lädt ein. Und als Gastgeberin konfrontiert sie dann den König mit der ungerechten Willkür seines Vertrauten und wendet damit das Blatt. Die Gefahren des Status quo zu erkennen und zu benennen, ist ein erster Schritt. Die eigene Abhängigkeit von den Strukturen der Macht zu durchschauen, gehört unbedingt dazu. In Frage zu stellen, dass dieser Zustand unabänderlich ist, das ist ein Anfang. Ein Anfang, um die Fesseln der herrschenden Macht abzuschütteln. Entscheidend ist der Schritt über das scheinbar Unabänderliche hinaus. Die eigene Handlungsmacht entdecken. Das Heft des Handelns in die Hand nehmen gegen herrschende Mächte. Aber nicht im Alleingang. Im Vertrauen auf Gott und in der Solidarität mit denen, die dieses Vertrauen teilen. Die Königin Esther wie die Benediktinerin Schwester Philippa sind betende Frauen. Sie sprechen das, was sie erkannt haben und das, was sie fürchten, vor Gott aus. Sie bringen ihre Ängste vor Gott, nicht um sich beschwichtigen zu lassen, sondern um davon befreit, um zum Handeln gestärkt zu werden und dadurch andere stärken zu können. Es kommt darauf an, Handlungsspielräume zu entdecken. Gegen die Beharrungskräfte einer klerikalen Kirche, für die wechselseitige Anerkennung der Berufung als Getaufte und Gefirmte. Es kommt darauf an, der Zumutung eines kirchlichen Paternalismus entgegenzutreten, der behauptet, die Frauen vor einer Klerikalisierung zu schützen und in Wahrheit den männlichen Klerikalismus verteidigt. Es kommt darauf an, Machtausübung in der Kirche beim Namen zu nennen und jeglichen Missbrauch von Macht als das zu bekämpfen, was er ist, lebensfeindliche Gewalt. Nicht Macht als solche ist vom Bösen. Nein, keine politische und keine religiöse Institution kommt ohne Macht aus. Aber die Macht darf nicht verabsolutiert werden. Transparenz, Begrenzung, Kontrolle der Macht sind notwendig. Und das heißt, Macht kann dann und nur dann fair und gerecht ausgeübt werden, wenn sie nicht verschleiert wird, wenn sie nicht willkürlich, sondern nach allgemeinen und gerechten Regeln ausgeübt wird und wenn sie geteilt wird. Die Synodalen haben in Frankfurt beschlossen, dass Entscheidungen des synodalen Weges immer auch eine qualifizierte Mehrheit der Frauen brauchen. Das ist ein allererster Schritt, um den Habitus einer klerikalen Kirche zu durchkreuzen. Wann werden in der Kirche Frauen zum Festmahl einladen.